Kompass.
Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und mir heute nicht direkt gegenüber, sondern über einen Laptop sitzt mal wieder Tobi Thon. Hi.
Hi Katrin. Schöne Grüße nach Spanien erstmal. Ganz ungewohntes Setup heute, wenn wir nicht zusammen in einem Raum sitzen. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Also wenn ich jetzt an Spanien denke und schönes Wetter, dann wäre ich lieber in Spanien, als hier im verregneten Deutschland zu sitzen.
Vielen lieben Dank. Jetzt hast du es gleich vorweggenommen. Ich bin gerade in Spanien. Ich mache ein Auslandssemester für ein halbes Jahr. Und da wollten wir heute mit euch mal drüber sprechen, beziehungsweise wir sprechen darüber und ihr könnt zuhören, wie das so ist, wenn man im Ausland lebt, was einen so erwartet, was vielleicht ungewohnte Herausforderungen sind, was sich mit Erwartungen ein bisschen überschneidet oder widerspricht und was es so an Vorbereitungen bedarf. Aber du hast ja auch mal ein Auslandssemester gemacht, Tobi, ne?
Genau, richtig. Ich bin auch erst vor ein paar Monaten aus Vietnam zurückgekommen. Mhm. Ich war 5 Monate in Vietnam, war auch einfach eine sehr spannende und auch eine sehr anstrengende Zeit. Aber du hast es gerade auch schon gesagt. Ich glaube, in Vorbereitung auf so ein Auslandssemester, das ist locker gefühlt 30% von dem ganzen Erlebnis, weil man irgendwie an so viele Dinge denken muss. Man fragt sich dann so, ist es überhaupt das Richtige? Wie wird das Land? Wie werden die Leute? Findet man Anschluss? Also für mich war das so, dass ganz viel von diesen Gedanken und ganz viel von der Erfahrung ist für mich eigentlich schon im Vorfeld passiert. Und man hört, finde ich, auch immer teilweise auch schlechte Erfahrungen. Also ich kenne auch Leute, die waren dann im Ausland und haben gesagt, das hat ihnen gar nicht gefallen. Die hatten dann Heimweh, haben irgendwie sich da komplett alleine gefühlt. Und natürlich ganz oft hört man so, das war das Beste, was man jemals eigentlich gemacht hat und dass das absolut die richtige Entscheidung war. Und ich gehöre Gott sei Dank auch zu den Fällen, wo ich sage, ich bereue das überhaupt nicht und es war wirklich eine sehr coole Erfahrung.
Wo warst du denn genau in Thailand, in Vietnam?
Ich war in Ho Chi Minh. Also das ist für alle, die jetzt Vietnam nicht direkt vor Augen haben, es ist ein sehr langgezogenes Land, das heißt, ganz im Norden liegt Hanoi. Ich glaube, das ist so bei uns ein bisschen bekannter als Ho Chi Minh. Da verbindet man, glaube ich, ein bisschen mehr damit. Und im Süden liegt dann eben Ho Chi Minh und da war ich. Und es ist sehr krass, wie langgezogen dieses Land ist. Also in Kilometern ausgedrückt, ich musste mir das selber veranschaulichen, ist es ungefähr die Strecke von München bis nach Valencia mit dem Auto in Kilometern. Und wow. Dadurch auch sehr große Unterschiede, was das Wetter und Kultur zwischen Norden und Süden vom Land angeht. Aber
ja, kann man sich
mal
vorstellen.
Zurück zu dir. Wo bist du eigentlich denn gerade? Weil Spanien ist ja auch nicht so klein.
Ich bin quasi im Herzen von Andalusien im Süden in Granada. Also ganz bekannt für die Alhambra. Das wird vielleicht einigen Leuten was sagen. Es ist ja eines der meistbesuchtesten Denkmäler in ganz Spanien und ich glaube sogar in ganz Europa. Ich hatte nicht viele Erwartungen an Granada, weil es mir nichts gesagt hat so richtig. Ich wusste, es hat so diese Alhambra, aber so, klar, man hat ein Bild für, also ein Bild zu Barcelona oder Madrid oder Alicante, ne? Das sind ja so die typischen Orte. Aber ich muss sagen, ich habe mich so ab dem ersten Tag eigentlich verliebt in die Stadt. Komplett. Die ist über 2000 Jahre alt. Die Gebäude sind wahnsinnig schön. Es ist sehr pittoresk. Es hat ein arabisches Viertel, das Al-Baisin. Es hat ein jüdisches Viertel. Es hat ein christliches Viertel. Und irgendwie gibt es diese Kombination, gibt der Stadt so einen ganz speziellen Vibe. Das ist richtig schön.
Wie ist denn bei dir die Entscheidung aufgekommen? Weil es ist nicht so, dass, du hast es ja schon gesagt, es ist nicht so das klassische Ziel, glaube ich, wenn man jetzt an Spanien Auslandssemester denkt. Ich verbinde das dann auch immer oft irgendwie mit 5 Monate am Strand liegen und so. Ich glaube, dieser Weg dann auch, ich schätze das auch so ein bisschen lokaler ein, wo man wirklich noch mehr von der Kultur wahrscheinlich auch mitbekommt, als es jetzt in internationalen Städten wie vielleicht Barcelona oder Madrid der Fall wäre. Wie bist du denn da drauf gekommen oder was hat dich überhaupt dazu bewegt, nach Spanien zu gehen?
Also, dass ich ein Auslandssemester machen wollte, war irgendwie klar. Ich dachte mir, unverbindlicher und günstiger und einfacher kommt man einfach nicht mehr ins Ausland. Und dann habe ich mir eben angeschaut, was für Sprachen kann ich denn? Ich habe damals Spanisch in der Schule gelernt. Das schläft natürlich wahnsinnig ein mit der Zeit, aber besser, als wenn ich jetzt irgendwie eine ganz neue Sprache anfangen muss. Und dann habe ich einfach geguckt, wo wird denn mein Studiengang angeboten? Und mit jedem Filter, den ich gesetzt habe, hat sich die Auswahl ein bisschen verkleinert. Und dann hatte ich noch den Wunsch, dass ich zumindest die Prüfungen auf Englisch schreiben kann, weil egal wie gut das Spanisch ist, mit einer Prüfungssituation zusammen, glaube ich, habe ich mit Englisch durchaus die einfacheren Karten. Und dann war es noch Granada und Mallorca und da war die Wahl nicht schwer, ehrlich gesagt. Wenn ich nach Mallorca fahre, kann ich auch hier bleiben.
Und auf Mallorca hättest du auch Deutsch sprechen können.
Ganz genau, das war so mein Punkt. Was ich wild fand, ist, Granada ist so die Erasmus-Stadt schlechthin. Ich hatte es nämlich auch nicht auf dem Schirm, aber es hat hier wahnsinnig viele Erasmus-StudentInnen. Und das liegt unter anderem daran, dass die Stadt sehr, sehr günstig ist. Das ist eine der günstigsten Städte Spaniens. Und das ist natürlich dann sehr, sehr attraktiv.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem auch diese finanzielle Planung ist ja schon immer auch ein wichtiger Punkt dabei. Ich glaube, dazu lässt sich aber sagen, dass gerade innereuropäisch dank dem Erasmus-Programm und dieser Förderung, glaube ich, kann man einen Großteil der Kosten decken. Aber um ehrlich zu sein, wahrscheinlich auch nicht alles. Oder wie würdest du das einschätzen?
Es kommt wirklich ein bisschen drauf an, was man macht und für welche Stadt man sich entscheidet, beziehungsweise für welches Land. Meiner Erfahrung nach oder was ich jetzt mitbekommen habe, es gibt drei unterschiedliche Kategorien von Erasmus-Förderungen für unsere nicht studierten oder nicht Auslandssemester erfahrenen Hörer und Hörerinnen. Erasmus ist so ein europäisches Programm, beziehungsweise ein Stipendium, dass es Studierenden ermöglicht, ins Ausland zu gehen. Das ist quasi eine monatliche Förderung, die man da erhält. Und die wird in drei Kategorien unterteilt, je nachdem, wie hoch die Lebenserhaltungskosten in dem jeweiligen Zielland sind. Also wenn du dich beispielsweise für ein Land wie Schweden entscheidest, sind die Lebenserhaltungskosten ein bisschen höher, demnach ist die Förderung höher. Spanien liegt gut in der Mitte. Ein Land wie Polen liegt ein bisschen also liegt ein bisschen weiter unten, da kriegt man ein bisschen weniger Förderung und so deckt sich das eigentlich ganz gut. Also dann kommt es darauf an, wie viel möchtest du für deine Wohnung ausgeben, was ist dein Lebensstandard hier? Also ich habe das Glück, dass die Förderung meine Miete deckt und ich würde sagen so einen guten Zuschuss zu meinem Lebensmitteleinkauf bietet. Und dann habe ich ja nebenbei noch ein, zwei Jobs und BAföG und so weiter und dann deckt sich das ganz gut.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil auch dieses Thema Finanzierung, ich glaube, daran scheitert es im Endeffekt nicht. Aber man sollte vielleicht, meistens weiß man ja auch irgendwie schon ein halbes Jahr oder ein Jahr davor, dass dieses Auslandssemester kommen wird. Und dann kann man ja da schon mal mit Bedacht auch ein bisschen Geld zur Seite legen, weil ich glaube, man muss die Zeit schon auch nutzen. So war das auch bei mir in Vietnam, wenn man dann da ist, möchte man natürlich auch nicht jetzt irgendwie groß sparen oder dann am Wochenende sagen, wenn andere irgendwo zum Essen gehen oder mal einen Wochenendtrip machen, dann möchte man auch in der Zeit, glaube ich, nicht dann sagen, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu teuer, ich bleibe zu Hause. Ich glaube, es ist dann schon wichtig, dass man auch so ein gewisses finanzielles Polster hat, damit man auch einfach diese kurze Zeit, die man in dem Land letztendlich auch hat, auch komplett nutzen kann.
Genau, so habe ich es mir auch gedacht. Ich habe extra gespart, weil ich mir überlegt habe, ich möchte hier eigentlich auf nichts verzichten und jede Erfahrung mitnehmen, die sich mir bietet.
Leute sagen immer zu mir, ja, Vietnam ist ja super einfach. Da kann man ja für 1 Euro essen oder für 2 Euro und alles ist super günstig. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Also es sind sicherlich sehr viele Dinge viel günstiger, als man das in Deutschland kennt. Aber wie in jedem Land kann man halt auch einfach, wenn man viel sehen möchte, wenn man viel reist, wenn man touristische Plätze besucht, etc., dann sammelt sich da auch einiges an Geld an, was man da benötigt. Und gerade so touristische Orte etc., die sind dann auch vom Preis einfach auch angepasst, weil da natürlich nicht gerade nur die Locals oder die Leute, die da vor Ort leben, auch hingehen. Also ich glaube auch, die vermeintlich günstigen Länder kosten unterm Strich, wenn man viel sehen möchte und vielleicht mal einen Inlandsflug mit dabei haben möchte oder mal eine Zugfahrt etc., dann auch mehr, als man vielleicht am Anfang ahnt.
Ja, das ist gerade ja schon das Essen angesprochen. Die meisten verbinden ja mit Spanien Paella und Tapas. Und Tapas sind tatsächlich typisch andalusisch. Hier ist es ganz üblich, dass man, wenn man abends ein Getränk bestellt, dass Tapas dazukommen, automatisch. Also die bestellst du nicht aktiv. Das war am Anfang so ein bisschen kompliziert, weil wenn ich Hunger habe und mir jetzt ein natürlich alkoholfreies Bier bestelle, dann kommen die Tapas, aber ich habe ja Hunger und diese kleine Portion ist dann nicht so wirklich sättigend. Auf der anderen Seite, wenn ich keinen Hunger habe und die Tapas kommen aber trotzdem, weil du zahlst die nicht extra, sondern die sind einfach in deinem Bierpreis, der übrigens deutlich niedriger ist als in Deutschland, dazu, dann ist es ein Konzept, das ein bisschen verwirrend ist. Und die Tapas sind auch unterschiedlich groß. Bei dem einen Laden kriegst du, ich weiß nicht, so ein getoastetes Baguette mit irgendeiner Olivencreme und das nächste Tapas ist eine Ofenkartoffel. Also das musst du dir auch als Platz in deinem Magen irgendwie einkalkulieren. So geht es mir zumindest.
Wie bist du aber insgesamt so mit dem Essen? Ich glaube, das ist sicherlich neben dem Klima vielleicht und der ganz neuen Kultur ist ja Essen auch immer ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, wenn man mit dem Essen nicht zurechtkommt oder einem das nicht so schmeckt im jeweiligen Land, dann verliert der ganze Aufenthalt auch immer ein bisschen an Qualität. Aber ich glaube, da bist du ja in Spanien wahrscheinlich bestens versorgt, oder?
Ja, also da gibt es wirklich eine Riesenauswahl, ob man jetzt eher Fisch mag, ob man Fleisch mag, ob man Gemüse mag. Es gibt wahnsinnig viel Obst. Also sie sind ähnlich kartoffelbegeistert wie die Deutschen. Das heißt, da war jetzt auch nicht so viel Unterschied. Du kriegst es auch in Kroketten, in irgendwie geraspelter Form und mit Ei und hier gebraten und so. Also das war ganz gut, aber Spanien bietet da halt wahnsinnig viel. Also am Verhungern bin ich zum Glück noch nicht.
Das glaube ich. Und dann immer mit einem Glas Wein am Abend am Strand, oder? Wie darf man sich das vorstellen?
Das leider nicht, weil Granada einfach nicht am Strand liegt. Also da fährst du schon so 40, 50 Minuten, bis der nächste Strand kommt. Granada liegt mitten in den Bergen. Und das ist mir persönlich auch lieber. Man sagt immer so, bist eher Meertyp oder Bergetyp. Für mich sind es immer die Berge. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Wenn du dich entscheiden müsstest?
Ich kann mit beiden sehr gut umgehen, würde ich sagen. Also ich bin dafür beides eigentlich sehr offen. Als ich in Vietnam war, war es für mich eher so, dass es mir einfach immer viel zu warm war und es mich eher ans Wasser gezogen hat, als irgendwo jetzt 2 Stunden irgendwie zu wandern oder da habe ich mich immer versucht, möglichst ruhig zu verhalten und da habe ich dann das Meer bevorzugt. Aber prinzipiell so Berge könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber dann ist es bei dir auch, hat es nicht die klassischen 30 Grad, die man jetzt hier wahrscheinlich erwartet, oder?
Hatte es. Also jetzt gerade am Anfang, ich bin Ende des Sommers, Anfang September bin ich nach Granada und da war es schon super warm. Also super, super warm. Und das auch bis in die Nacht rein. Mit dem Herbst kühlt es natürlich dann ein bisschen ab. Nicht so arg wie in Deutschland. Also während es in Deutschland dann teilweise nur noch 10, 11, 12 Grad hat, hat es hier schon noch seine 20, kühlt dann halt eher nachts ab. Also in den ganzen Vorbereitungen, ich habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen, um auch zu gucken, was erwartet mich denn hier, wurde schon empfohlen, sucht euch ein Zimmer mit Heizung, was nicht üblich ist für Spanien. Also eine Heizung ist nicht Teil der Standardausstattung. Und die Wände sind auch wahnsinnig dünn, das ist jetzt nicht so gedämmt und isoliert wie in Deutschland. Und da hieß es überall, Granada wird kalt, unterschätzt es nicht. Mhm. So. Und das kann ich teilen. Es ist auch schwierig, sich anzuziehen, wenn es tagsüber 22 Grad hat und nachts 4.
Oh.
Das ist schwierige Garderobe.
Ja, kann ich total verstehen. Und das macht den Koffer auch dann ein bisschen voller, wenn man den dann irgendwie für 5, 6 Monate packen muss.
Ja, da habe ich einen spitzen Lifehack an der Stelle. Ich habe nämlich mir das auch gedacht, so ich kann ja nur eine begrenzte Anzahl an Koffern mitnehmen oder an Gewicht mitnehmen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir ein Paket an meine neue Adresse geschickt, so ein, also 2 10-Kilo-Pakete und habe insgesamt, ich glaube, 22 Euro gezahlt oder so. Das ist deutlich weniger, als man als in Form eines Mehrgepäckstückes bei verschiedenen Airlines zahlen muss. Und man muss es nicht tragen. Also das kann ich sehr empfehlen. Ich konnte es dann schön verfolgen, wo es gerade ist. Und dann kam das, ich weiß nicht, ich war hier und eine Woche später kamen Sachen an. Das waren dann natürlich so Sachen, die ich nicht sofort gebraucht habe. Und das würde ich jetzt auf dem Weg zurück dann genauso machen. Einfach die Sachen, die ich jetzt nicht dringend brauche, direkt in den Koffer und zurück. Ins Paket.
Das ist eine sehr coole Idee. Ich glaube, ich persönlich hätte da ein bisschen zu viel Angst, dass im Paket verloren geht. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Das hätte sich wahrscheinlich gelohnt. Gut, ich musste für Vietnam auch nur warme Sachen, also ich hatte nicht das Problem, dass ich für kältere Tage auch packen musste. Aber ich glaube, mit einem Koffer kommt man da schon relativ schnell ans Limit. Und ich glaube, das ist dann auch, wenn man davor den Koffer packt, es ist, glaube ich, ganz normal, dass man über diesem Koffer steht und sich fragt, habe ich überhaupt alles? Ich glaube, da macht man sich auch immer ein bisschen zu viel Stress. Zumindest ich persönlich habe mir da viel Stress gemacht. Und im Endeffekt, ich glaube, ein paar Sachen vergisst man einfach. Und dann, so, man ist ja nicht in einer komplett anderen Welt. Es gibt auch da Supermärkte, es gibt auch da Gelegenheiten, um irgendwas zu kaufen.
Genau.
Das Wichtigste war mir immer, dass einfach mein Koffer während dem Flug nicht verloren geht. Ich war immer... Also ich bin heilfroh, wenn ich irgendwo ankomme und mein Koffer auch auf diesem Gepäckband liegt. Aber wenn das schon mal erfüllt ist, dann kann es eigentlich nur gut werden.
Das verblüfft mich auch jedes Mal aufs Neue, wie wenig interessiert Airlines da irgendwie sind. Also man zahlt ein Heidengeld, aber dein Koffer kommt halt vielleicht nicht an. Und wenn wir eine halbe Stunde zu spät sind, naja, dann ist halt so. Also das ist so... Was? Nee, wir warten. Also gut, das macht ja kein öffentliches Verkehrsmittel, es wartet ja niemand auf dich, aber es ist ja auch, du musst 3 Stunden vorher da sein, sonst kann es sein, dass wir dich nicht mehr reinlassen. Also, okay.
Das ist, glaube ich, in Europa so. In Vietnam habe ich einmal die Erfahrung gemacht, da gibt es eine sehr regelmäßige Flugverbindung zwischen Ho Chi Minh Stadt und Hanoi. Ich glaube, so fast 20 oder 30 Flüge am Tag in beide Richtungen. Und da war es sogar einmal so, ich war typisch deutsch, viel zu früh am Flughafen und dann hatte die gleiche Airline noch einen Flug eine halbe Stunde früher und dann wurde ich sogar gefragt, ob ich nicht bei dem früheren Flug schon mitfliegen mag, wenn ich schon eingecheckt habe. Die sind dann durch die Reihen und haben gefragt, wer ist denn bei diesem Flug? Wir haben hier noch 10 Plätze frei, wer jetzt schon fliegen mag, kann jetzt. Also unvorstellbar gefühlt, dass jemand bei einem Flug mitfliegt, der eigentlich ein späteres Ticket hat. zumindest könnte ich mir das jetzt in Europa nicht vorstellen. Ja. Aber diese sind da auch sehr locker und alles ein bisschen spontaner. Und es ist sehr erfrischend, das zu sehen, dass das auch geht. Wo man ja bei uns das eigentlich sehr geplant ist, dass alles sehr organisiert und durchgetaktet abläuft.
Das stimmt. Was war denn das Überraschendste für dich? Also was hat am meisten mit deinen Erwartungen quasi konterkariert?
Was ich bis heute nicht verstehen kann oder was für mich einfach sehr seltsam war, war dieser Umgang mit der Sonne, muss ich sagen. Also ich bin angekommen, das Wetter ist mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Das ist jetzt nicht super angenehm, aber ich bin trotzdem Mensch. Ich freue mich, wenn die Sonne scheint. Und da war es dann eher so, wenn ich dann gefragt habe, was kann man denn am Wochenende machen, was wird empfohlen? Und dann wurde mir sehr oft gesagt, am Samstag scheint die Sonne sehr stark. Also ich würde den ganzen Tag erstmal zu Hause bleiben und dann irgendwie vielleicht abends mal rausgehen. Und dieser Umgang mit der Sonne, also dass es da eher vermieden wird, in die Sonne zu gehen, wo ich mir eigentlich denke, schönes Wetter, raus und irgendwie den Tag nutzen, das war irgendwie sehr ungewohnt oder ja. Ich habe auch da öfter den Regenschirm als Schutz vor der Sonne als vor Regen gesehen. Also das ist irgendwie ein ganz, ganz anderer Umgang und auch zu schauen, dass man nicht zu sehr der Sonne ausgesetzt ist, dass die Haut möglichst hell bleibt. Ich glaube, so als Europäer ist man da das komplette Gegenteil. Man muss da jede Stunde Sonne mitnehmen, die man irgendwo bekommt. Das war so für mich die größte Überraschung oder irgendwie der größte Punkt, der mir einfach so im Leben aufgefallen ist, wo ich so sage, okay, da bin ich auch einfach anders. Wie war, ist es denn bei dir in Spanien? Was war denn für dich so das größte oder das faszinierendste, wo du sagst, das ist echt ein kultureller Unterschied, mit dem man erstmal irgendwie umgehen muss?
Also faszinierend, würde ich da mal in Klammern setzen, was wirklich ein krasser Unterschied ist, ist, dass die Wände hier wahnsinnig dünn sind. Das ist, ich bin quasi in meinem Zimmer, ich teile mir eine Wohnung mit anderen Studierenden. Die Wände sind wahnsinnig dünn. Also ich höre meine Nachbarin husten. Das ist wirklich, und in Deutschland, wir sind ja schon dicke Wände und am besten noch ein Zaun drumherum ums Haus, also wirklich so ein bisschen reserviert und lass mir meine Ruhe mäßig. Und das ist hier nicht so, weil ich denke mir, sonst würde man ja die Wände auch ein bisschen dicker machen. Das war am Anfang eine ziemliche Umstellung und auch dieses späte Essen. Ich meine, das weiß man ja, ne? Das ist in Spanien ticken die Uhren einfach ein bisschen anders. Da ist von 2 Uhr bis 5 Uhr brauchst du nicht in die Stadt gehen, weil die Geschäfte alle zu haben. Es ist halt Siesta. Und dafür haben die bis abends offen, bis um 10 teilweise. Das ist sehr schön, so finde ich. Gerade wenn einem dann um 9 Uhr auffällt, ach Mensch, Milch. Und auf der anderen Seite auch dieses Essen. So als Deutscher, würde ich, oder Deutsche, ist man ja schon gewohnt, dass ab 6 bis 7 ungefähr, also konzentriert sich alles so aufs Essen hin. Und hier geht vor 9 eigentlich niemand essen. Das ist, und dann ist es auch kein ich koche mir jetzt was und dann esse ich, sondern diese Tapas-Kultur eben. Ich setze mich mit meinen Freunden spontan zusammen und dann trinken wir was und dann essen wir hier wieder ein bisschen und dann zieht sich das schon so über ein paar Stunden. Und dann auch gerne das letzte große Essen so kurz bevor man ins Bett geht. Das ist hier einfach ein bisschen anders. Da muss ich meinen Magen noch anpassen.
Das kennt man noch, oder das kenne ich noch aus dem Urlaub, wenn man dann so ab 18 Uhr vor verschlossenen Türen noch bei den Restaurants steht.
Ja, genau.
Ich glaube so, das ist auch ganz cool, sich da anzupassen. Und das ist halt auch einfach ein bisschen anders. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es dann auf Dauer dann auch wirklich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist.
Ja.
Wie ist das dann bei dir? Was machst du generell so dann in deiner Freizeit? Ich denke, du hast wahrscheinlich auch irgendwie 4, 5 Vorlesungen oder so wahrscheinlich und dann kannst du das aber ja doch relativ flexibel handhaben, was du dann auch neben der Uni-Pflicht, sage ich mal, machst, oder?
Ja, also man muss zum einen sagen, die Uni hier funktioniert anders. In Deutschland, zumindest an meiner Hochschule oder wie ich das auch von anderen gehört habe, ist es ja so, den Professoren und Professorinnen ist es egal, ob du kommst. So, du musst eigentlich das ganze Jahr nichts machen, wenn du es wirklich drauf anlegst und nur zu den Abschlussprüfungen kommen. In Spanien ist es so, dass wirklich Anwesenheit benotet wird. Es wird nach jedem abgeschlossenen Thema muss man eine Kursarbeit einreichen, die benotet wird und so baut sich dann irgendwie die Abschlussnote. Und es ist ein gewisser Druck dahinter, weil wenn ich nicht so und so viele Fächer bestehe, muss ich mein Erasmus-Stipendium zurückzahlen. Das ist natürlich ein bisschen stressig und auch unerwartet, weil, oder beziehungsweise ungewiss, was da so kommt, weil ich die Professoren und Professorinnen ja nicht so kenne. Ich weiß nicht, was die üblicherweise für Prüfungen machen, wie schwer sind die. Also das ist ein bisschen stressig. Ansonsten, ich habe ja vorhin schon erwähnt, Granada ist eine Erasmus-Stadt. Es gibt hier eigentlich 3 große Studierendenorganisationen, würde ich mal sagen. Und die organisieren halt lauter Sachen. Also wenn du da in den WhatsApp-Gruppen bist, das ist so der gängige Kanal, dann wird da eigentlich jede Woche ein Veranstaltungskalender reingepostet und dann organisieren die Trips in andere andalusische Städte, also Sevilla, Valencia, Malaga, Marbella, so. Oder irgendwelche Feiern. In Granada kannst du wirklich jeden Abend in den Club gehen und feiern. Und hier ist eine Tapas Night und hier ist Club Night und hier und Flag Party. Also gehst du rein und kriegst deine Flagge irgendwie auf die Backe gemalt und um halt Leute kennenzulernen oder irgendwelche Partys, wo, ich weiß nicht, du kriegst einen Namen zugeordnet, wie zum Beispiel Lilo und musst deinen Stitch finden. Also es sind ganz viel immer auch so Kennenlernen aus. Und das gibt's wirklich viel. Also ich mach viel so Tagestrips. Marokko ist auch nicht weit weg. Es wird hier bald eine Fahrt nach Marokko angeboten für 5 Nächte. Das kann man sich dann überlegen. In der Algarve war ich mit diesen Studierendenorganisationen. Portugal ist halt auch nur 5 Stunden. Also langweilig wird's einem in Granada definitiv nicht. Das ist sehr, sehr schön. Und ja, ist dann aber auch wirklich so, dass ich dann mein Wochenende für mich brauche, um so meine Batterien wieder aufzuladen.
Aber das ist ja auch vielleicht, glaube ich, gerade für alle, die jetzt zuhören, auch sehr spannend, weil man ja oft diese Angst dann hat, finde ich, Anschluss. Kann ich mich da einleben? Was ist, wenn ich unbedingt wieder zurück nach Hause möchte? Und ich finde das auch einfach eine positive Message, die man, glaube ich, allen da draußen geben kann. Also überall, glaube ich, auf dieser Welt, wo man ein Auslandssemester etc. machen kann, wenn man aktiv danach sucht. Es gibt so viele Leute, die sind in der gleichen Situation wie man selber gerade, kommen auch gerade neu in ein Land.
Ja.
Und jeder ist, glaube ich, drauf aus, sich zu vernetzen, gemeinsame Aktivitäten zu machen etc. Und ich glaube, dass man muss, glaube ich, die Person dafür sein. Also gerade wenn man vielleicht sehr introvertiert ist, fällt das manchen ein bisschen schwerer, aber man sieht, es gibt das Angebot und man muss das greifen. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die man dann aus dem Auslandssemester nehmen kann. Gerade auch ein bisschen offener gegenüber anderen Kulturen und offener gegenüber Leuten. Und ich denke, so kann jeder von dieser Zeit dann auch profitieren.
Komplett. Ich würde noch empfehlen, dass man sich wirklich mit der Sprache auseinandersetzt. Ich konnte jetzt schon Spanisch, ich konnte schon mich so grob auseinandersetzen mit den Leuten, aber es ist natürlich was anderes, also andalusischer Akzent oder Dialekt ist wirklich, ich weiß nie so genau den Unterschied, ist natürlich ein bisschen heavy, das ist, als würdest du Deutsch lernen und in Sachsen anfangen, das ist einfach ein bisschen herausfordernd, aber je mehr man von der Sprache mitkriegt, desto mehr partizipiert man eben auch so im täglichen Leben, sei es jetzt nur im Laden oder dann doch an der Uni. Man kann ja auch spanische Kurse besuchen. Das würde ich wirklich jedem ans Herz legen und dann am besten nochmal einen Sprachkurs machen, wenn man dort ist. Genau, aber ich glaube, wir können über diese Themen Auslandssemester, da können wir, glaube ich, locker 4-5 Folgen drüber machen. Ich habe dich auch noch nicht annähernd so viel zu deinem Auslandsaufenthalt gefragt, wie ich gerne wissen würde. Und ja, hast du noch irgendwas, was dich besonders, also was du den Leuten mitgeben würdest, wenn man jetzt in Erwägung zieht, ein Auslandssemester außerhalb von Europa zu machen?
Ich würde sagen, dass gerade dieses außerhalb Europa, gerade wenn es auch um Länder geht, die jetzt vielleicht nicht die klassischen Ziele sind und wo man vielleicht nicht so viele Erfahrungsberichte auch online findet, nutzt das Infoangebot, versucht Leute zu finden, die da vielleicht schon mal waren, schaut ruhig davor schon mal irgendwie, gerade in Asien ist das Thema Facebook-Gruppen zum Beispiel auch ganz groß. Also ich habe erst mal nach Facebook-Gruppen gesucht, wo es darum geht, wo sich Leute zusammentun, die gerade in Ho Chi Minh sind, und einfach da auch schon mal so ein bisschen das Gespür zu bekommen, was für Aktionen sind da, wie läuft das Leben da. Und ich glaube, es gibt davor immer sehr viele Zweifel und man wird das auch nicht, man fliegt ab und man weiß nicht, was einen erwartet. Ich glaube, das gehört so ein Stück weit auch zu dieser Erfahrung, aber im Zweifel einfach machen und man wird es danach in den wenigsten Fällen, glaube ich, bereuen, einfach mit nicht zu vielen Erwartungen vielleicht sich auch davor vorzunehmen, okay, es kann sein, dass ich sage, ich komme mit der Kultur oder mit dieser Lebensweise vielleicht nicht ganz so gut zurecht, aber es ist ein überschaubarer Zeitraum. Ich nehme das für mich mit, um davon zu lernen. Und ich glaube, im Endeffekt, wenn man dafür offen ist und wenn man sich auf das Leben da einlässt, dann würde ich sagen, einfach machen, nicht zu viel drüber nachdenken. Und es wird sehr, sehr sicher immer eine sehr coole Zeit und eine sehr lehrreiche Zeit.
Das stimmt. Und meistens bereut man ja eher die Sachen, die man nicht gemacht hat. In dem Sinne, den Mutigen gehört die Welt. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne hier und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
Danke. Ciao.